Hallo meine lieben Freundinnen und Freunde des Fandoms. In der heutigen Folge reden wir darüber, ob und weshalb es Sinn ergibt, Elfjährige in die vier Hogwarts-Häuser einzuteilen. Außerdem stellen wir noch eine Fantheorie zu der Einteilung vor und klären die Frage, ob Ron nicht doch ein Hufflepuff ist. Viel Spaß!
Only Fandom. Two girls, one mic.
Ja, hallo zu unserem Podcast Only Fandom, Two Girls, One Mic. Wir sind zwei beste Freundinnen und zwar schon ziemlich lange. Ich heiße Emma.
Ja, und ich bin Helena. Und wir haben jetzt beide angefangen zu studieren. Ja, und dachten uns jetzt, wir nutzen jetzt mal die Lockdown-Zeit, um vielleicht auch mal wieder irgendwas zu machen, was außerhalb von Uni ist. Und dachten uns, wir machen mal ganz Corona-konform einen Podcast und gucken mal, wie das läuft.
Genau, wir lieben Fandoms schon richtig lange. Schon in der 5. Klasse haben wir Tribute von Panem nachgespielt. Das war so ein bisschen unser erstes gemeinsames Fandom.
Ja, das war eigentlich immer ganz witzig, weil während halt die anderen Kinder so Tischball oder so gespielt haben, wie normale Kinder das machen, haben wir halt so getan, als wären wir Tribute und haben gespielt, dass wir in der Arena sind, was halt so normale Elfjährige machen.
Genau, und heute wollen wir so ein bisschen über Hogwarts-Häuser reden. Ich meine, Harry Potter, das große Franchise, das hat ja schließlich jeder zumindest die Filme gesehen. Wobei, wenn ihr nur die Filme gesehen habt, lest die Bücher, die sind besser. Und ja, wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie realistisch das ist und wie sinnvoll die Einteilung eigentlich ist. Und es gibt auch ein paar coole Theorien, die wir hier in dieser Folge mal ansprechen wollen.
Ja, und zu Beginn wollten wir einfach mal damit anfangen, nur mal für alle, die es nicht wissen, shame on you, einfach mal vorzustellen, ja, was sind eigentlich die Eigenschaften von diesen Häusern, in die man dann eingeteilt wird. Und da fangen wir einfach mal mit Gryffindor an. Ja, also diese typischen Eigenschaften ist halt, dass die Gryffindors mutig sind, ritterlich, aber manchmal halt auch so ein bisschen frech, aber ja, halt so diese stereotypischen Sachen. Und ein typischer Gryffindor ist vielleicht Ginny Weasley, was vielleicht auch ganz interessant ist, weil auch man auch an ihr die negativen Eigenschaften von Gryffindor sieht. Also sie sind nicht nur mutig, sondern oft auch ein bisschen vorlaut und unüberlegt und ja, stürzen sich halt oft einfach in Situationen rein, ohne drüber nachzudenken. Also man kann auch böse sagen, dass sie ein bisschen dumm sind.
Das zweite, was wir vorstellen wollen, ist Ravenclaw. Das ist auch mein Haus. Und Ravenclaw sagt man ja nach, dass sie sehr intelligent sind, dass sie sehr viel lesen, dass sie vielleicht auch hart arbeiten, also in akademischen Dingen. Und man sagt ihnen auch nach, dass sie so ein bisschen Weirdos sind. Den Beispielcharakter, den wir uns dafür jetzt überlegt hatten, war Luna Lovegood. Die kennt ja schließlich jeder. Die Unmengen an unnützem Wissen anhäuft. Und wie man am Beispiel Luna auch sieht, sind Ravenclaws manchmal ein bisschen socially awkward und wissen nicht so genau, wie man mit der Situation umgehen kann oder was jetzt hier von ihnen erwartet wird. Und die sind eben die Leute, die erstmal drüber nachdenken und einen Plan machen und einen Plan B und einen Plan C und dann erst in die Situation reinspringen.
Ja, das dritte Haus, was auch, glaube ich, recht bekannt ist, ist Slytherin. Und denen wird halt nachgesagt, dass sie recht ehrgeizig sind, aber auch einfallsreich, aber auch halt auch intelligent, aber anders als Ravenclaw, eher auf diese listige Art, oft wird auch gesagt, so hintenrum. Und man merkt halt, dass direkt der negative Stereotyp ist, dass die so böse sind hintenrum. Man kann keinem Slytherin vertrauen. Und da wäre jetzt ein Beispielcharakter eben Draco Malfoy, der eben genau das in den Harry Potter Büchern als Antagonist von Harry Potter personalisiert.
Ja, genau. Und das vierte Haus ist eben Hufflepuff. Die sind dafür bekannt, dass sie loyal sind, dass sie nett sind, dass sie sich um alles und jeden kümmern. Sie werden aber auch so ein bisschen dumm-doof dargestellt, als ein bisschen langweilig. Wer von euch Cold Mirrors Harry Potter Parodien gesehen hat, nach dem Motto unwichtige Nebencharaktere und Statisten kommen nach Hufflepuff, das stellt eigentlich ziemlich gut dar, wie auch dieses Haus in den Büchern dargestellt wird. Aber wenn man jetzt als Beispielcharakter zum Beispiel Cedric Diggory nimmt, dann zeigt es eben, dass Hufflepuffs nicht unbedingt langweilig sind. und dass sie ihre guten Eigenschaften, also dass sie loyal sind, dass sie sich kümmern, dass sie sich für andere einsetzen, auch zum Guten einsetzen können, um zum Beispiel Cedric, der Harry die ganze Zeit hilft, obwohl Harry ja eigentlich sein Gegenspieler in dem Primagischen Turnier ist.
Ja, und jetzt haben wir so überlegt, so wonach, also wird es wirklich noch nur nach Eigenschaften eingeteilt, weil oft in den Büchern hatten wir das Gefühl, dass es irgendwie auch anders funktioniert. Schon allein, dass Harry zwischen zwei Häusern stand und sich dachte, ich bin aber lieber ein Gryffindor als ein Slytherin und dann einfach nach Gryffindor eingeteilt wurde, fand, ja, ist halt ein bisschen merkwürdig, könnte man meinen. Und auch, dass anscheinend, siehe Ron Weasley, Stammbaum und Familie auch ausschlaggebend sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Szene erinnert, aber als ja, der Hut dem Ron aufgesetzt wird im Film, sagt er einfach nur, es ist ein Weasley. Und dann wird er direkt nach Gryffindor geschickt und man hat das Gefühl, der denkt gar nicht wirklich drüber nach, in welches Haus er ihn schicken könnte.
Ja, und es ist auch so, dass das Potenzial der Kinder mehr berücksichtigt wird als zum Beispiel die Eigenschaften. Ich meine, wir erfahren ziemlich früh, dass Hermine auch in ihrer vorherigen Schule super intelligent war und total gute Noten bekommen hat und trotzdem tut der Hut sie nach Gryffindor, obwohl sie in der Vergangenheit wahrscheinlich sich eher durch Ravenclaw-Fähigkeiten ausgezeichnet hat oder Ravenclaw-Verhaltensweisen. Und dann, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte des Huts beschäftigt, der Hut ist ja eigentlich von Godric Gryffindor, und dann kann man sich schon so ein bisschen die Frage stellen, kann der überhaupt objektiv sein? Ist der überhaupt objektiv? Oder hat er nicht eher doch eine ziemlich starke Vorliebe gegenüber Gryffindor?
Man muss sich halt nochmal vor Augen führen, im ersten Buch hat der Hut ja wortwörtlich gesagt, Hufflepuff nimmt den Rest, also der scheint nicht so ganz objektiv zu sein und der Meinung zu sein, dass alle Häuser gleich wertvoll sind. Ja, und außerdem sind ja auch, weil eben die Häuser nach den Gründern aufgeteilt wurden, sind die Kriterien generell nicht objektiv. Also wenn man jetzt zum Beispiel Godric nimmt, der dann sehr viel Wert auf den Mut von den Schülern setzt, während Salazar sogar noch nicht mal sagt, dass die Ambitionierten, wie es ja festgelegt ist, dass die Ehrgeizigen nach Slytherin kommen, sondern halt sogar noch wichtiger für ihn war, dass es die Reinblüter sind, sprich die Eigenschaften der Kinder waren für ihn einfach überhaupt gar nicht ausschlaggebend, weil er eben diese Reinblüter haben wollte. Während Helga die nimmt, die halt interessiert daran sind, nach Hufflepuff zu kommen.
Ja, und man muss eben auch berücksichtigen, die Kinder sind 11. Also ich weiß nicht, wenn ihr daran denkt, wie ihr mit 11 wart, ob da jeder schon so einen gefestigten Charakter hatte. Und nicht jedes Kind stellt jetzt eine von den, ich sag mal, 4 Eigenschaften total toll dar. Und es geht auch schon so ein bisschen nach Losprinzip, insofern, dass man sich jetzt die Vorlieben und die Ideale der Kinder anguckt. Aber das Ideal eines 11-Jährigen entspricht nicht unbedingt dem Ideal des gleichen Kindes mit 15 oder mit 16. Insofern stellt sich auch die Frage, wie lange diese Einteilung überhaupt gültig ist.
Allerdings ist dann wieder die Frage, wenn man oft, wenn man Mütter von Kindern fragt, das ist ja dann wiederum so, dass sie sagen würden, ja, also seitdem mein Kind 4 ist, hat es eigentlich die gleichen Eigenschaften. Also vielleicht ausgeprägter später oder der Fokus woanders drauf, aber so die Grundeigenschaften bleiben ja oft schon vorhanden.
Ja, das stimmt natürlich. Auch wenn es dem Kind selbst nicht so klar ist, ist möglicherweise dem Umfeld doch klar, was es ist. Und der Hut kann ja auch Gedanken lesen und ins tiefste Innere der Kinder gucken. Ja. Genau, und dann können wir vielleicht auch mit der allerersten Theorie anfangen. Nämlich der Überlegung, dass es Primary und Secondary Houses gibt. Also da verschiedene Häuser, die sich einmal damit befassen, also dass man nicht unbedingt nur ein Haus hat, sondern vielleicht zwei, weil es eben Unterschiede darum gibt, warum man etwas tut und wie man etwas tut. Und die Theorie kommt von der Tumblr-Seite Sorting Hat Chats. Wenn es jemanden interessiert, packe ich den Link auch in die Shownotes, dann kann man nochmal den ganzen Artikel nachlesen, der ist sehr detailliert und auch sehr interessant aufgebaut.
Vor allem für diejenigen unter uns, die sich so ein bisschen, ja, irgendwie zerrissen fühlen zwischen zwei Häusern. Ich zum Beispiel würde eigentlich sagen, ich bin Gryffindor, habe aber auch sehr viel Ravenclaw in mir und da hat mich irgendwie dieses, ja, diese Aufteilung dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr darin bestärkt, dass ich eben auch beides irgendwie sein kann, mich aber mehr Gryffindor zugehörig fühle und dass das nicht bedeutet, dass ich irgendwie verloren bin, weil ich nicht mich irgendwie, dass ich eine Identitätskrise habe oder irgendwie sowas, sondern dass es einfach auch normal ist, dass man ein Primary House hat und ein Secondary und die unterschiedlich sind.
Ja, genau. Willst du vielleicht mit dem Gryffindor-Beispiel anfangen?
Ja, wie gesagt, ist es ja so, dass das Primary House dein Warum bestimmt. Sprich, warum tue ich Dinge, warum verhalte ich mich auf gewisse Art und Weise, sozusagen deine Ideale, was steht dahinter? Und bei Gryffindors ist es dann beispielsweise so, dass Gryffindors eher nach Bauchgefühl handeln, also sie sind eher Idealisten, sprich, sie haben halt ein Ideal und handeln danach. Und da geht es dann weniger darum, ob sie irgendwie zu anderen Menschen sich irgendwie verpflichtet fühlen, sondern es geht darum, was sie für richtig halten. Dabei gehen sie einfach sehr impulsiv und intuitiv vor. Beim Secondary House von Gryffindor ist es ja wieder so, also es geht wieder um das Wie, also wie tue ich Dinge, was sind meine Methoden? Und Gryffindors gehen dort Dinge sehr direkt an. Und haben halt vor allem ihre Stärke da drin, wie sie auf andere wirken. Also sie tun etwas und inspirieren damit andere, weswegen andere auf gewisse Art und Weise auf sie reagieren.
Genau, Slytherin wird ja oft in den Büchern so ein bisschen als das antagonistische Haus zu Gryffindor dargestellt und die beiden rangeln sich irgendwie immer und auch die einzelnen Charaktere, die in den jeweiligen Häusern sind, antagonisieren einander ein bisschen. Und Slytherin sind jetzt Menschen als Primary, die einen sehr begrenzten Kreis an Leuten haben. Sie kümmern sich praktisch nur mich und meine Leute und das ist mein Kreis und sie sind bereit, über Leichen zu gehen für diesen Kreis und das ist im Prinzip auch das, was ihren moralischen Kompass ausmacht. Es geht hauptsächlich oder ausschließlich um ihren Kreis. Im größten Fall kann sich dieser Kreis auch auf eine einzelne Person beschränken, nämlich sich selbst. Und als Secondary sind sie schon so ein bisschen Improvisierer. Nicht in der Art und Weise, dass sie einfach mal in die Situation reingehen und sich unterwegs überlegen, was sie machen können, sondern Slytherins sind eben in der Lage, sehr schnell sich anderen Situationen anzupassen, damit es in irgendeiner Form ja, passt oder funktioniert, damit sie da irgendwie durchkommen. Und deswegen sind sie auch in der Lage, ganz schnell sich einer neuen Situation anzupassen und auch mit plötzlich veränderten Bedingungen umzugehen. Also sie sind nicht jemand, der, oh Gott, irgendwas ist nicht so, wie ich mich vorbereitet habe, ich erstarre und komme nicht weiter, sondern sie können dann einfach ihr eigenes Verhalten dem anpassen und da mitgehen. Das kann natürlich als hinterlistig empfunden werden, muss aber nicht zwangsläufig hinterlistig sein.
Ja, was ich eigentlich bei dieser Theorie noch so cool irgendwie dann auch fand, ist, dass das einerseits nicht so wertend ist wie in den Büchern, sondern eben etwas objektiver und man nicht das Gefühl hat, ein Haus ist besser als das andere. Aber auch, dass die Gemeinsamkeiten von den Häusern auch jemals dargestellt werden. Zum Beispiel bei dem Primary House, wird dann zum Beispiel gesagt, dass sowohl Gryffindor als auch Ravenclaw Idealisten sind. Sprich, sie handeln nach Idealen. Nur, sie unterscheiden sich dadurch, dass eben Ravenclaws das sich im Kopf überlegen, sprich, sie haben eine logische Struktur und wissen so, das ist richtig und das ist falsch, weil ich mir das logisch überlegt habe, während Gryffindors eben dieses Bauchgefühl haben. So, die sehen eine Situation und merken, okay, irgendwas ist hier gerade unfair oder irgendwas stimmt hier nicht und können vielleicht auch gar nicht in dem Moment sagen, was genau sie daran stört, aber sie spüren das halt und deswegen wollen sie etwas dagegen tun, während Ravenclaws genau wissen, okay, ich habe mir schon vorher überlegt, dieses Verhalten ist falsch und daran liegt das. Und ja, das kann man halt bei jeder dieser Kategorien machen, in die die aufgeteilt werden, dass halt immer irgendwelche Zusammenhänge zum anderen Haus gebildet werden, während zum Beispiel Hufflepuff und Slytherin eher weniger idealistisch vorgehen, sondern mehr das davon abhängig machen, welche Personen ihnen nahestehen. Während Hufflepuff sagen, ja, allen muss es irgendwie gut gehen. Sind eben Slytherins so, wie Emma eben schon sagte, dass sie eher darauf achten wollen, dass die Menschen, die ihnen nahestehen, irgendwie im Profit sind oder dass sie denen helfen können.
Ja, und das führt auch oft zu überraschenden Kombinationen, sage ich mal. Denn zum Beispiel das, was ich eben angesprochen hatte, dass Slytherins sich schnell einer Situation anpassen können. Hufflepuffs tun das im Übrigen auch. Nicht aus den gleichen Gründen, aber dann irgendwie schon. Ein Hufflepuff ist auch jemand, der lügt oder sich anders verhält, weil er das Gefühl hat, dass es jetzt für sein Umfeld besser wäre. Dabei geht es ihm dann eher darum, Harmonie zu schaffen, und dem Slytherin geht es eher darum, jetzt seine eigenen Ziele durchzusetzen. Aber diese tatsächliche Verhaltensweise, dass sie sich sehr schnell einer neuen Situation anpassen und auch so anpassen, dass es dem Umfeld gar nicht so wirklich auffällt, ist dann doch eher ähnlich, während Ravenclaws und Gryffindors dann eher gleichbleibend sind und, ich sag mal, mehr sich selbst treu.
Was ich aber hierbei komisch fand, war, dass einfach der Draco ja eigentlich nicht wirklich loyal seinen Freunden gegenüber ist. Wenn man ihn mit Crabbe und Goyle sieht, hat man ja nicht das Gefühl, dass er versucht, im Vorteil von seinen Freunden zu handeln. Ja, ich weiß nicht, da frage ich mich dann auch, woran kann das jetzt liegen? Oder hat er irgendwie andere Menschen, zu denen er loyal ist?
Ja gut, der Kreis, zu dem man loyal ist, ist natürlich nicht zwangsläufig die Freunde. Ich würde an der Stelle eher sagen, Draco ist absolut loyal gegenüber seiner Familie. Er ist bereit, für seine Familie letztendlich über Leichen zu gehen. Natürlich kann er die Sache mit Dumbledore nicht durchziehen, aber er war bereit, er stand da, er hat jetzt, sag ich mal, den Abzug nicht gedrückt, aber bis dahin ist er gegangen für seine Familie. Und Crabbe und Goyle sind jetzt vielleicht seine Freunde, aber auch eher seine Freunde in dem Maße, als dass er sie dazu ausnutzt, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Und seine Ziele sind ja praktisch eher seine Familie und auch der Vorteil seiner Familie. Und das ist ja eine Verhaltensweise, die man bei allen Malfoys sieht. Zum Beispiel Narcissa und insbesondere Lucius wirken ja am Anfang wie sehr brave Todesser, die sich um alles kümmern. Und am Ende, in der Schlacht von Hogwarts, kann man dann schon irgendwie sehen, dass die bereit sind, Voldemort und seine ganze Sache fallen zu lassen und es ihnen nur noch darum geht, dass sie jetzt ihren Sohn finden wollen und sich um ihren Sohn kümmern wollen.
Ja,
ja. Und stimmt. Dann geht ihre Loyalität gegenüber Voldemort auch irgendwie den Bach runter und ist dann nicht mehr wichtig.
Das ist eine interessante Überlegung, ja. Stimmt, insofern ist auf jeden Fall Malfoy Primary auf jeden Fall ein Slytherin, aber wo Secondary eigentlich umso mehr, weil er ja auch dieses, sich der Situation anpassen kann, er ja auch sehr gut. Man merkt ja auch, vor allem so im 6., 7. Teil, spürt man total, dass Draco nicht hinter dieser Sache von Voldemort steht, sondern total sich überfordert fühlt mit der Situation und da gar nicht wirklich hintersteht, weil ihm das eigentlich zu weit geht. Allerdings hat er dann das Gefühl, wegen seinem Warum, also seinem Primary House, ich muss meine Familie beschützen, schafft er es dann nämlich dadurch, dass er sich verstellt und seine Gesichter sozusagen immer wieder ändert, kommt auf einmal, wie man redet, und schafft das irgendwie dann doch, seine Familie zu schützen, weil er dann die ganze Zeit so tut, als wäre er der loyale Todesser und passt sich natürlich der ganzen Situation an. Und ich glaube, so ein Harry Potter oder eine Ginny Weasley hätte das nicht geschafft.
Ja, und man muss halt auch berücksichtigen, Menschen haben nicht unbedingt nur ein Primary und ein Secondary House, sondern es gibt eben auch Leute, die Modellhäuser haben, die sich praktisch eigentlich ihr Warum ein Slytherin sind, aber sie sich denken, ich muss mich verhalten wie ein Gryffindor. Da ist zum Beispiel Peter Pettigrew eigentlich ein gutes Beispiel, der immer diesem Gryffindor-Ideal hinterherrennt und das ist sein Ideal, was er sein will. Aber wenn er sich letztendlich, wie er sich verhält, hat dann nichts mehr mit Loyalität gegenüber seinen Freunden zu tun. Und er verliert eigentlich dieses Warum, das er vielleicht am Anfang mal gehabt hat. Also als junger Mensch war er vielleicht tatsächlich ein Gryffindor Primary, aber später in den tatsächlichen Büchern ist er das nicht mehr. Und auch die Gründe für seine Verhaltensweisen haben, bis auf seine allerletzte Handlung, wo er sich dann für Harry opfert, nicht mehr viel mit seinem Warum zu tun. Das ist praktisch jemand, der eigentlich ein Gryffindor sein möchte. Und das ist sein Ideal, aber er kann das nicht ausleben.
Das ist vielleicht wieder das, was wir eben angesprochen haben, dass der Hut eben mehr darauf achtet, was die Kinder wollen in manchen Situationen, als das, was die Kinder sind. Und oft ist es ja so, dass es funktioniert. Wenn du mit 11 danach strebst, mutig zu sein, dann tust du vielleicht auch was dafür, dass du mutig wirst. Siehe Neville Longbottom, der zum Beispiel auch, dachte sich ja auch im ersten Teil, irgendwie der Junge gehört nicht so ganz nach Gryffindor, aber der hat sich eben dann so dahin entwickelt, dass er das geworden ist, was er sein wollte. Im 7. Teil ist er ja richtig krass geworden und mega mutig und was weiß ich. Ja, während jetzt Peter Pettigrew das eben nicht geschafft hat, diese Entwicklung durchzumachen.
Ja, das zeigt auch, dass man eben, egal was das Ideal ist, den kann man auch nicht unbedingt immer folgen. Und das ist vielleicht auch so ein Teil der Realität und diese Theorie berücksichtigt eben die Realität, dass man Ziele, Vorlieben, Ideale hat, denen aber einfach nicht folgen kann und sie irgendwann der Realität opfert oder gezwungen wird, sie zu opfern, von den eigenen Umständen her.
Ja, ist sowieso die Frage, das ist, finde ich, das wieder eigentlich dieses Klassische, was wir eben schon gesagt haben, kann man Kinder wirklich mit 11 Jahren in 4 Kategorien von Menschen einteilen oder kann man überhaupt Leute in 4 Kategorien von Menschen einteilen? Geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, aber manchmal funktioniert es halt eben nicht so, wie man sich das am Anfang gedacht hat oder was man mit 11 sein will, will man vielleicht später dann nicht mehr sein. Können wir ganz kurz darüber reden, wie bescheuert das überhaupt ist, dass man diese 4 Häuser hat und die ganze Zeit so Gryffindors und Slytherin so mega gegeneinander aufhetzt. Es ist ja nicht so, als würden die Lehrer versuchen, diese ganze Konkurrenz irgendwie ein bisschen runterzustellen. Nein. McGonagall beispielsweise, oder Snape noch viel schlimmer, der unterstützt das.
Der schlimmste von allen ist Dumbledore.
Oh, uff. Ende des ersten Teils. Aua.
Das war ja mal pädagogisch sowas von unsinnvoll.
Also eigentlich hätte er jetzt Slytherin gewonnen. Aber ich mag Harry ganz gerne, deshalb kriegt er jetzt noch 100 Punkte und seine Freunde auch noch.
Was? Wobei man darf die Pädagogik ja generell nicht so hinterfragen, da ich meine, ihr dürft nicht in den verbotenen Wald gehen, das ist voll gefährlich, da werdet ihr umgebracht. Strafe, gehe in den verbotenen Wald mit Hagrid. Also ich meine.
Das sind diese ganzen Sachen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da war ich glaube ich 9, 10, 8, ich weiß nicht genau. Das hinterfragt man da alles gar nicht. Da ist so klar, okay, Slytherins sind böse und deshalb macht Dumbledore am Ende noch diese Punkteverteilung. Aber wenn du dann irgendwann erwachsen bist oder halt älter und dann immer zurückguckst, denkst du dir so, alter Dumbledore, das kannst du jetzt nicht bringen. Das geht mal gar nicht klar.
Ja, ich meine, Dumbledores Charakter ist sowieso, ich sag mal, ein eigenes Thema für sich.
Ja, okay, das geht zu weit.
Das geht zu
weit. Aber ja, ja. Und auf der Tumblr-Seite, wo wir jetzt auch diese Zuordnung gefunden haben, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, also wie alternativ man in Hogwarts-Häuser aufgeteilt werden kann oder wo, nach welchen Kriterien der Hut da geht, gibt es auch einen Test, wo man testen kann, in welchem Primary- und Secondary-Haus man ist. Und da fanden wir es eigentlich ganz lustig, im Vorhinein einfach mal den Test zu machen. Und jetzt ist unsere Aufgabe, voneinander zu raten, in welchem, ja, welche Primary- und Secondary-Häuser wir denn sind. Ich würde einfach mal sagen, Emma, ich lasse dir den Vortritt, rat mal, was ich bin.
Okay, ich würde raten, dass du ein Gryffindor-Primary bist, weil das so deine Ideale sind. Aber ein Ravenclaw-Secondary, denn, ich sag mal, wir müssen schon ein bisschen vorher planen oder du musst noch ein bisschen vorher planen, bevor wir irgendwas machen, auch wenn wir so ein neues Projekt wie das hier starten, ist es nicht so, dass wir einfach mal kopfüber reinspringen, sondern es ist vorher schon überlegen, so ein bisschen durchdenken.
Okay, verdammt, das war jetzt langweiliger, als ich dachte. Weil, ja, das stimmt. Ja, ich bin halt Gryffindor Primary und Ravenclaw Secondary. Weil ich halt auch das oft so habe, so bei meiner Moral zumindest, bin ich eher impulsiv, beziehungsweise gehe dann nach meinem Bauchgefühl und überlege mir das oft gar nicht so. Das ist auch manchmal, wenn ich mit Leuten dann diskutiere, ein bisschen schwierig dann, wenn ich dann sage, ja, das stimmt, aber das ist doch falsch gerade. Und dann sagen die so, ja, warum denn? Ja, merkt man doch, oder? Das ist doch offensichtlich. Ja, was ich an dieser Stelle noch gerne sagen möchte, das ist nicht unbedingt, also Secondary und Primary heißt nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere, sondern das, was du für dich wichtiger machst, also was für dich wichtiger ist, bestimmt dein Haus, ob dein Warum oder dein Wie für dich ausschlaggebender ist. Ja, aber bei mir ist tatsächlich meine Ideale oder mein Warum sind mir wichtiger, als wie ich das umsetze. So, und Emma, glaube ich, ist tatsächlich einfach komplett Ravenclaw. Ich glaube tatsächlich, du bist, weil auch bei deinen Idealen bist du zwar auch eher Idealistin, also dass du so Prinzipien hast, aber die überlegst du dir gut, beziehungsweise hast so Strukturen in deinem Kopf, warum du denkst, was du denkst. Und auch wenn du Dinge angehst, bist du ein ziemlicher To-Do-Listen-Mensch. Also sehr geplant und halt generell mega Ravenclaw.
Ja, das habe ich auch gedacht. Es ist aber tatsächlich so, dass ich Ravenclaw Primary bin, klar, unstreitig, aber dass ich im Secondary auch so ein bisschen zum Hufflepuff tendiere, weil mir dann irgendwie die Meinung oder die Gefühle der Leute um mich rum etwas wichtiger sind, als man so sagen würde, weißt du?
Was sind denn die Eigenschaften von einem Hufflepuff Secondary? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja, da geht es halt so ein bisschen darum, dass es geht halt nicht nur um Planung oder darum, dass ich mich mit meinen eigenen Themen und Ideen befasse, sondern es geht mir halt auch, oder ein Hufflepuff Secondary ist auch jemand, der sich beim Versuch, zu seinen Zielen zu kommen, schon auch um die Meinung und die Interessen der anderen Leute schert und jetzt nicht sagt, nein, ich habe mir diesen Plan überlegt und den ziehe ich jetzt bis zum Ende durch, sondern halt auch bereit ist, Dinge zu ändern oder Dinge zu verändern, um sich um seine Mitmenschen und deren Interessen zu kümmern.
Und ich meine auch, dass Hufflepuffs sehr ehrgeizig und ausdauernd sind in dem, was sie tun. Also klar, denen ist die Meinung von anderen da wichtig, aber sie sind, wie gesagt, eben auch, was auch oft vergessen wird, dass eben Hufflepuffs eigentlich das ehrgeizige Haus sind und das sind weder Slytherin noch Ravenclaw, wo man es eigentlich denken würde, sondern tatsächlich Hufflepuff-Eigenschaft ist auch hardworking. Also das passt schon irgendwie auch. Also das wäre jetzt mein Second Guess gewesen, dass du ein Hufflepuff da bist. Aber wie gesagt, ich dachte eigentlich, wenn jemand komplett Ravenclaw ist, dann bist du das.
Ja, ist ja auch schon relativ.
Aber du würdest schon sagen, dass du dich damit identifizierst.
Ja, ich meine, ich finde jetzt, ich bin auch so ein Mensch, wenn man mich kennenlernt und da soll man mein Hogwarts-Haus raten, das ist immer total langweilig, weil alle direkt auf die richtige Lösung kommen, weißt du?
Fun Fact, Emma und ich sind ja schon ziemlich lang befreundet, ne? Und sie, eigentlich weiß sie auch, welches Haus ich bin. Und gestern Abend haben wir telefoniert und sie hat einfach mit der größten Selbstverständlichkeit gesagt,
Ja,
Mandel, du bist doch Slytherin und noch irgendwas anderes, oder? Ich war entsetzt.
denk mal drüber
Wirklich.
nach.
Ich weiß nicht, was da los war. Apropos noch was anderes. Es gibt ja relativ viele Leute tatsächlich, die zwischen zwei Häusern stehen. Und vielleicht kennen viele von euch auch die Theorie, dass auch das goldene Trio, also Ron, Hermine und Harry, jeweils auch in ein anderes Haus hätten gehen können. Von Harry ist das ja ziemlich Canon, also alle wissen, Harry hätte auch in Slytherin sein können und da ist ja eine große Krise, dies, das, Ananas. Aber ja, Hermine hätte auch in Ravenclaw passen können, aber Ron. Tatsächlich auch in Hufflepuff gibt es eine Theorie und da wollten wir eben drüber reden, ob wir das irgendwie sinnvoll finden oder ob wir denken, dass das eigentlich Bullshit ist.
Ja, also ich meine, dass Hermine auch nach Ravenclaw passt, ist jetzt so ein bisschen selbsterklärend. Sie ist und bleibt ja der Charakter durch die ganze Serie, der immer die Informationen weiß, der Bücher zum Vergnügen liest mit mehreren tausend Seiten Dicke. Und ich glaube, das ist im ersten Film, wo sie sagt, wenn ihr noch einen dummen Plan macht, dann sterben wir oder schlimmer, werden von der Schule verwiesen. Und das ist doch dann schon eine ziemlich Ravenclaw-mäßige Ansicht der Dinge. Genau, und Harry als Slytherin, klar, offiziell in den Büchern wird so erklärt, dass der Hut das nur gesagt hat, weil Harry ja ein Horcrux ist und einen Teil von Voldemorts Seele hat. Und weil Voldemort eben durch und durch Slytherin ist, hat der Hut auch gedacht, dass Harry vielleicht nach Slytherin kommen könnte. Aber es gibt schon Anzeichen, dass Harry nicht ausschließlich ein Gryffindor ist. Nicht in den Idealen, aber in seinen Verhaltensweisen ist er doch manchmal schon ein bisschen Slytherin.
Ja, man hat einfach oft das Gefühl, der wird alles dafür tun, um seine Ziele zu erreichen. Also in seinem Fall ist das vielleicht was Gutes, weil er ja der Protagonist ist und er macht natürlich immer die Sachen, die die Guten tun würden. Aber man hat schon das Gefühl, wenn Harry auf der bösen Seite, also der wird auch über Leichen gehen, gegebenenfalls, um das zu bekommen, was er möchte. Ja, das sieht man zum Beispiel im Buch, da hat er doch einmal voll den Struggle, weil Ron dann Vertrauensschüler geworden ist und er ist davon ausgegangen, dass er der Vertrauensschüler ist. Und er reflektiert da schon drüber, dass er da irgendwie gerade eifersüchtig ist und das nicht gerechtfertigt ist, aber er ist es halt. Und ich glaube, das wäre nicht unbedingt eine Gryffindor-Eigenschaft, dass man dann so versteckt eifersüchtig ist und das versucht zu überspielen und so. Ich glaube, Gryffindor sind da ein bisschen direkter.
Ja, Harry ist generell auch nicht so direkt und er ist auch jemand, der schon, er hat ja schon eine große Gruppe Leute, die ihn auch unterstützen und die ihm helfen. In den Büchern hat er natürlich seinen engen Kern, aber schon auch diese ganze Dumbledores Army, die ihn jetzt unterstützt und die sich um ihn kümmert. Und er weiß das zu schätzen, aber er nimmt das auch so ein bisschen, nutzt es auch für seine eigenen Zwecke oder gründet auch diese Dumbledores Army auch ein bisschen für seine eigenen Zwecke. Es geht nicht unbedingt darum, den Leuten zu helfen, die da drin sind. Und er hat in den Büchern oft, dass er sich Pläne oder Ideen überlegt und seinem Umfeld da nicht so unbedingt erklärt, was abgeht. Nach dem Motto, wir gehen jetzt ins Ministerium und retten Sirius. Neville kommt doch mit, aber Neville wird nicht erklärt, dass Sirius unschuldig ist, sondern er setzt einfach voraus, dass er den so weit kontrollieren kann, dass der mitkommt. Ich meine, es klingt jetzt ein bisschen fies, aber es ist, er ist nicht so offen und ehrlich weder über das, was er sagt oder was er denkt, sondern er behält halt auch viel für sich und ist dann sehr schweigsam, was das angeht.
Ja, das finde ich auch, vor allem finde ich so ab dem vierten Teil, also am Anfang ist Harry irgendwie noch so der kleine Junge und da denkt man so, ja, absolut Gryffindor, vielleicht auch, weil seine Persönlichkeit auch später noch ein bisschen tiefgehender wird, aber so ab dem fünften Teil hat man auch immer so das Gefühl, dass der noch eine sehr große Slytherin-Seite oder halt, ja, ich will nie sagen, so einen bösen Teil in sich hat, weil das schon wieder so voraussetzt, dass Slytherins alle böse sind, was ja eigentlich kompletter Quatsch ist. Aber dass mit der Zeit das irgendwie auch stärker wird, weil er irgendwie, was ich eigentlich auch gut finde, weil Harry damit irgendwie dreidimensionaler wird durch diese Slytherin-Seite in ihm.
Ja, aber er weiß halt auch in seinem Kampf oder in seinen Versuchen, seine Ziele zu erreichen, hat er nicht diese klassische Gryffindor-Variante, wir gehen da jetzt rein, ich habe keinen Plan, wir machen das einfach. Sondern er ist schon jemand, der sich das vorher so ein bisschen überlegt, was mache ich jetzt, der sich sehr schnell neuen Situationen anpasst. Und er ist nicht der mit dem Kopf durch die Wand-Typ, was eigentlich die totale Gryffindor-Verhaltensweise ist.
Okay, darüber kann man auch streiten. Also, oft so kommen, wir kämpfen jetzt gegen den dreiköpfigen Hund, wir können doch auch singen, ist vielleicht nicht unbedingt Slytherins Verhaltensweise. Oder wie oft dann der Draco den verarscht und ihm sagt, ja, wir treffen uns in der Nacht heimlich, um ein Duell zu machen. Und Harry so, ja, okay, wir treffen uns nachts, um ein Duell zu machen. Und natürlich Draco als der absolute Slytherin geht natürlich dann direkt zum Hausmeister und verpetzt den und geht natürlich nicht dahin. Also so ein bisschen, ich glaube, bei seinem, wie er etwas tut, finde ich schon, dass er oft ziemlich Gryffindor ist. Und vielleicht eher so sein Warum, also sein Primary, das finde ich jetzt persönlich, dass das vielleicht eher ein bisschen Slytherin ist. Also, dass er oft eher etwas tut, um seine Freunde auch zu schützen und weniger dafür, weil er gerade denkt, das ist richtig.
Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, wenn man sich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Ginny anguckt oder Fred und George oder so, das sind schon Leute, die super offenherzig sind, auf andere Leute zugehen, die laut sind, die reden, die jeden mitmachen lassen, so. Und Harry ist nicht so der offenherzige Typ. Das hat natürlich auch was mit seiner Vergangenheit zu tun, aber er braucht doch immer so ein bisschen, um mit der einen oder anderen Person warm zu werden und wird auch mit manchen Leuten überhaupt nicht warm, ohne ihm jetzt tatsächlich jemals ins Gesicht zu sagen, dass er sie ein bisschen doof findet. A la, keine Ahnung, Lavender Brown, die er ja irgendwie doch nicht gut findet, er und Hermine beide nicht. Aber Hermine zeigt das schon ziemlich offen, dass sie die nicht so geil findet und Harry hält das immer so ein bisschen unterm Deckel und das ist eigentlich auch nicht so Gryffindor-mäßig. Die hauen raus.
Ja, das stimmt. Ja, das ist Slytherin. Der sagt, es ist kein, also genau, der ist nicht so ein direkter Mensch irgendwie. Der macht das dann doch eher auf seine eigene Art. Außer bei so einem Draco oder Snape, aber ich glaube, das ist nochmal, das ist schon so offensichtlich, dass das braucht er, glaube ich, gar nicht. Also der braucht sich gar nicht anstrengen, das kann er, glaube ich, überhaupt gar nicht verstecken. Aber Lavender Brown ist ein guter Stichpunkt, ja. Das, und auch dieses Extrovertierte von Gryffindors hat er eher weniger.
Ja, er ist oft verschlossen und er verbringt auch gerne Zeit alleine. Ich meine, im ersten Teil verbringt Harry doch sehr viel Zeit bei den Eulen mit Hedwig statt mit anderen Leuten. Und das ist wohl die Definition introvertiert, wenn dein Hauptpartner eine Eule ist.
Ja, und Ron. Wollen wir mal nicht Ron absprechen. Aber das ist vielleicht auch wieder eher ein bisschen Slytherin, dass der halt so seine zwei besten Freunde hat. Klar, er hat noch andere Leute um sich herum, aber das sind schon so die Leute, denen er sich öffnet. Und ich glaube, so ein ganz vollblutiger Gryffindor, bin ich jetzt auch nicht der Typ für, aber ich glaube, wenn man so 100% das ist, dann hat man so ganz viele Leute und erzählt allen möglichen Leuten irgendwas so relativ unüberlegt, weil man überlegt sich halt auch gar nicht so, was das negativ sein könnte, wenn du jetzt allen Leuten gerade von deinem Problem erzählst oder von deinen Gefühlen in dem Moment. Und das hat Harry halt schon, dass er halt nicht vielen Leuten erzählt, was los ist, wenn er überhaupt irgendjemand davon erzählt.
Ja, und dass er auch viele Leute als seine Freunde bezeichnet, aber dann doch irgendwie nicht so richtig viel macht. Er sagt ja irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, aber er geht ja irgendwann mit Luna zu dieser Veranstaltung von Slughorn. Und auch da, er bezeichnet Luna als seine Freundin und er kümmert sich auch um sie, aber natürlich ist eigentlich Luna diejenige, die in dieser Freundschaft auch was von sich selbst erzählt. Und Harry erzählt ihr eigentlich gar nichts. Sie muss das alles so ein bisschen erraten,
Ja, oder auch so
was
ein
ihn
Dean
angeht.
Thomas oder so, der sagt ja auch immer, dass er zu den Freunden gehört, die wohnen ja jahrelang zusammen in einem Raum. Aber so richtig hat man da auch nicht das Gefühl, dass er sich dem öffnet oder irgendwie wirklich eine tiefe Verbindung mit dem eingeht. Während, also es ist halt sehr, selbst bei Ron denkt man sich manchmal, Junge, das ist dein bester Freund, erzähl's ihm doch einfach.
Ja, das fehlt ihm so ein bisschen, dieses Extrovertierte, dieses ich habe viele Freunde, ich
Ja,
mache mit allen
ich bin
Leuten
laut,
was,
falle auf.
jeder darf mitspielen.
Meistens, wenn Harry wirklich richtig auf, also am Anfang finde ich zumindest, fällt er halt auf, weil er der Junge ist, der überlebt hat, aber weniger, weil er vom Typ her so ist, dass er so auffällig ist irgendwie in seiner Art, so auf andere zugeht.
Ja, wenn seine Eltern noch gelebt hätten, dann wäre der wahrscheinlich niemandem wirklich aufgefallen. Dann wäre einfach nur irgendein Kind gewesen, weißt du?
Ja, genau das. Vielleicht, ja, also können wir eigentlich sagen, so Harry hat schon Slytherin-Teile, auch wenn er zwar gut in Gryffindor aufgehoben ist, aber er, wir würden im Allgemeinen sagen, dass er auch hätte nach Slytherin gehen können, dass es schon irgendwie passend ist. Aber bei Ron ist das irgendwie ein bisschen komplizierter, weil zumindest wenn man den Film gesehen hat und nicht die Bücher, denkt man sich so, hä, Ron Hufflepuff, wo kann das sein? Weil er irgendwie im Film so ein bisschen egoistischer und ein bisschen dumm Döver dargestellt wird als im Buch, was unter anderem auch daran liegt, dass er halt irgendwie oft für den Witz in Situationen zuständig ist. Aber oft wird es auch irgendwie gemacht, weil es in unserem Gefühl, um so ein bisschen Harry und ja, Hermine besser darzustellen. Weil dann beispielsweise einfach Texte, die eigentlich Ron gesagt hätte, so Dialog von Ron, auf Hermine umgeschrieben wird, um Hermine besser darzustellen. Beispielsweise im dritten Teil, wo auf einmal Hermine sich vor Harry stellt, als sie denkt, dass Sirius Harry angreifen will und sagt, wenn du zu Harry willst, musst du an uns vorbei. Das hat Ron im Buch gesagt. Und irgendwie wird das dann alles auf die beiden umgeschrieben, was dafür sorgt, dass Ron halt so ein bisschen unsympathischer rüberkommt.
Ja, und ich finde, in den Filmen verliert Ron auch so ein bisschen was von seiner Dreidimensionalität. Im Buch, oder eigentlich ist Ron ja der einzige Charakter, der tatsächlich in dieser Zaubererwelt aufgewachsen ist und der da viel weiß. Und in den Büchern ist es auch oft Ron derjenige, der den anderen erklärt, was da so passiert und was da abgeht. Der ihnen erklärt, wie Quidditch funktioniert und wie die Gesellschaft da aufgebaut ist, wie die Gesellschaft funktioniert und ihnen auch so ein bisschen den Übergang dahin einleichtert. Und damit ist Ron halt auch ein Charakter, der eigentlich richtig wichtig für die Handlung ist. Das fällt in den Filmen so ein bisschen weg. Zum Beispiel haben wir, wo ich sagen muss, das ist auch ein bisschen plumpig gemacht, aber
Ja.
Draco nennt Hermine ja irgendwann Schlammblut. Und Hermine und Harry reagieren beide so, als dass sie nicht wissen, was genau das eigentlich heißt. Und dann ist Ron derjenige, der eben versucht, Hermine zu beschützen, das ist ja auch im Film so, und dann sich selbst verhext. Aber später im Buch ist eigentlich Ron derjenige, der erklärt, was da passiert, was ja von der Handlung auch irgendwie Sinn macht. Aber im Film ist Hermine diejenige, die das anschließend erklärt, nach dem Motto, ja, die hat das irgendwo gelesen. Wo ich mir so ein bisschen denke, wenn sie gewusst hätte, was es heißt, hätte sie nicht so überrascht reagiert, nachdem man ihr das an den Kopf geworfen hat. Das ist irgendwie auch ein bisschen seltsam gemacht. Aber dadurch, dass viele von diesen Erklär Momenten auf Hermine abgewälzt wurden, wofür durch sie natürlich noch viel versessener, noch viel mehr Bücherwurm oder weiß ich nicht was wirkt, wird Ron halt auch immer mehr einfach nur zum Sidekick für ein paar Lacher. Und seine Rolle als derjenige, der so ein bisschen diese Zaubererwelt erklärt, fällt halt einfach unter den Tisch. Und damit verliert er natürlich auch an Bedeutung.
Ja, das finde ich auch echt schade, weil ich auch fand irgendwie in den Büchern, dass Ron einfach so total sympathisch rüberkommt. In den ersten paar Büchern mochte ich eigentlich teilweise Ron viel lieber als Hermine, weil Hermine eben auch ein bisschen an ihrer Dreidimensionalität insofern verliert, dass sie irgendwie so perfekt wirkt auf einmal. Also Hermine in den Filmen, klar, ist sie manchmal ein bisschen Klugscheißerin, aber letztendlich hat man das Gefühl, boah, Hermine, was kann die eigentlich nicht? Die ist so toll, die kann alles Mögliche, ist so eine gute Freundin. Und dieses socially awkwarde oder so ein bisschen dieses, ja, manchmal im Buch, die ersten paar Teile, war die echt manchmal unausstehlich, wenn sie immer Recht haben musste, auch wenn sie vielleicht in manchen Situationen das nicht hatte. Das geht halt so total verloren. Das heißt, sowohl Ron als auch Hermine verlieren irgendwas am Charakter. Insofern, dass Hermine auf einmal halt total toll ist, nichts gegen Emma Watson, ne, oder Rupert Grint, ne. Ich mag die beide voll gerne und finde, dass sie das total gut machen. Aber das Writing ist halt irgendwie so merkwürdig dann, dass Ron irgendwie so doof wird und Hermine halt so ganz toll wird, weswegen beide was an ihrem Charakter verlieren.
Und dadurch wird auch die Beziehung zwischen den beiden super unrealistisch. Während sie sich in den Büchern gut ergänzen und Ron halt derjenige ist, der so sozialer ist und sich mehr um andere Leute kümmert und sich eben auch um Hermine irgendwann kümmert und sie ist so ein bisschen socially awkward, das passt halt gut. Aber wenn ich Ron ein bisschen als, ich sag mal, den dummen Bauerntrampel darstelle und Hermine als die perfekte Überfliegerin, dann passen die natürlich auch irgendwann nicht mehr zusammen.
Ja, auch ich finde auch im Buch, als sie am Ende zusammen, im Film, als sie zusammengekommen sind, hat man auch eher so das Gefühl, dass Hermine sich jetzt mal Ron annimmt. Also irgendwie hat sich in ihn verliebt und jetzt kümmert sie sich halt um Ron, dass der auch irgendwas wird im Leben. So ein bisschen, also überspitzt dargestellt, aber ein bisschen kam das so rüber. Während du im Buch dachtest so, boah, die ergänzen sich irgendwie voll gut. Auch wenn sie sich vorher mal geärgert haben, hat man das Gefühl so, ja, das ist irgendwie auf Augenhöhe. Und eigentlich wissen sie, dass sie sich nichts Böses wollen, sondern die sind halt irgendwie so ein bisschen, ja, die, so ein bisschen was, was sich liebt, was ne, das neckt sich auch. Und ja, im Film kommt das auch nicht so richtig rüber, diese Freundschaft zwischen denen, die halt eben so auf Augenhöhe zwischen den beiden ist, was eigentlich immer so nett daran war.
Ja, und ich finde, in den Filmen geht auch so ein bisschen verloren, dass Ron eigentlich auch aus einer schwierigen Situation kommt. Denn ja, in den Filmen wird es ein bisschen überspielt, aber eigentlich kommt Ron ja aus einer sehr armen Familie. Er ist der am Anfang, der alles hergeben muss, der nicht mal mehr seinen eigenen Zauberstab hat. Ich meine, es ist Charlies Zauberstab, den er am Anfang hat. Der ist einmal gebrochen, der funktioniert nicht so richtig, es ist ja auch nicht der richtige Zauberstab. Oder dann bei dem Ball im vierten Teil muss er diese uralten Roben tragen. Und im Film wird so ein bisschen dargestellt, ja, aber warum ist Ron denn jetzt eifersüchtig auf Harry und Hermine? Und das finde ich ist eigentlich ein bisschen unfair, denn er ist 13 oder 14 Jahre alt, er hat diese Freunde, die eigentlich alles haben, also finanziell gesehen. Harry muss sich keine Sorgen um Finanzen machen, Hermine muss sich da keine Gedanken drum machen. Und er hat nichts davon und dann beweist er eigentlich sehr viel Größe, dass er sich so oft, dass er so oft es schafft, sich selbst zu überwinden, sich in den Schatten seiner Freunde zu stellen, das zu akzeptieren und ist sogar bereit, das Einzige, was er, ich sag mal, Tolles hat, nämlich diese große, liebevolle Familie, ist er auch sofort bereit, mit seinen Freunden zu teilen, insbesondere mit Harry, der das halt nicht hat. Und denkt er auch nicht zweimal drüber nach, er sagt so, ja, wir haben zwar nichts, also er sagt das natürlich nicht, aber die haben eigentlich nichts und er ist trotzdem sofort bereit, Harry zu sich einzuladen und sich um ihn zu kümmern und dass er doch ist bei ihm besser aufgehoben ist als bei den Dursleys und so weiter. Und da wird sehr wenig Wert drauf gelegt.
Und es geht auch total unter, was für eine Charakterstärke das schon als Elfjähriger von Ron ist, dem auch bewusst ist, dass er immer im Schatten seiner Brüder stand. Also er will da eigentlich raus. Er sagt direkt am Anfang zu Harry, ja, ich habe damit ein Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme da nicht ran. Ich bin immer im Schatten gewesen. Und dann hat er in seiner Klasse, also in seinem Haus, in seinem Alter, so Leute wie Neville oder Dean oder was weiß ich. Also so Leute, wo man eigentlich das Gefühl hat, wenn Ron in der Gruppe wäre, könnte er eigentlich so der Anführer bzw. der Überflieger in der Gruppe sein. Und dann hat er halt noch Harry fucking Potter, zu dem er sich direkt am Anfang hinsetzt und direkt mit dem anfängt zu reden und sich anzufreunden mit dem. Wo von Anfang an klar war, wenn die sich anfreunden, wird Ron eigentlich immer nur der Sidekick sein, weil alle nämlich Harry Potter kennen und dann ist halt Ron auch noch dabei. Und dann freundet er sich halt im Laufe des ersten Buches doch mit Hermine Granger an, wo er auch schon wusste, dass Hermine mit Abstand die Klassenbeste ist und der vermutlich auch niemals an die, ja, akademischen Fähigkeiten von Hermine rankommt. Und das fand ich eigentlich auch sehr strong von Ron, dass er das gemacht hat. Und auch das finde ich, im Film ist es zwar auch so, dass er sich direkt mit Harry anfreundet, aber weil eben nicht so gut, natürlich auch, weil es im Film schwierig ist, die ganze Backstory dann zu erläutern, ne, glaube, daraus kann man nicht wirklich den Leuten einen Vorwurf machen. Aber es kommt halt nicht so gut rüber, dass man so versteht, was für eine schwierige Situation Ron zu Hause hat und dass er trotzdem dann da hingeht und sich die Leute rauspickt, weil er sie mag, die ihn wieder in Schatten stellen werden. Also genau das, wovor er so Angst hat.
Ja, das ist es halt. Und auch, dass Ron bereit ist, alle Leute irgendwie anzunehmen und sich zwar ein bisschen schwer tut, sag ich mal, aber sich sofort um die kümmert. Und er freundet sich ja mit Harry am Anfang an. Also seine Familie ist recht hilfsbereit, sagt, ja, wir kümmern uns, wir helfen dir. Und auf dieser Zugreise ist Ron nicht derjenige, der sagt, oh Gott, ich treffe Harry Potter, ich muss jetzt, weiß ich nicht, was tun, dem blöde Fragen stellen über seine Vergangenheit oder ich will mich mit dem anfreunden, weil er Harry Potter ist. So wie Draco das später möchte, sondern er kümmert sich einfach um dem und sie teilen sich die Süßigkeiten und er erklärt ihm, wie das mit den Zauberfröschen und den Froschkarten und so weiter funktioniert. Und ja, das ist eine sehr Hufflepuff-mäßige Verhaltensweise, dass er sich sofort um die anderen Leute kümmert und für sie interessiert und auch für das interessiert, was ihnen wichtig ist. Und das sieht man auch später in seinem Umgang mit zum Beispiel Luna oder so, die ja doch sehr strange ist, aber Ron da nie drauf eingeht und sich trotzdem weiter um sie kümmert und sie auch als seine Freundin bezeichnet. Das gleiche gilt ja auch für Neville.
Ja, und da ist zum Beispiel Hermine wieder ein bisschen negativer, weil die ja ganz am Anfang, als erstmal Luna vorgestellt wird, sagt erstmal, ja, das ist Luni Love, so herabfällig, weil sich Hermine in dem Moment dann doch irgendwie über Luna stellt, was dann Ron zum Beispiel nicht macht. Oder auch, was für ein schlechtes Gewissen Ron hatte, weil dann irgendwann, ja, als im ersten Teil dann Hermine heulend auf der Toilette saß, weil er gesagt hat, dass sie so unausstehlich ist. Was er auch gar nicht wollte, dass Hermine das hört und dass er sich total schlecht deswegen gefühlt hat und dann auch wieder bereit ist, mit Harry zusammen in den Keller zu laufen, wo gerade ein Troll rumrennt, um ein Mädchen zu retten, was er eigentlich gar nicht mag. Und ich glaube, das war halt auch wieder das Gefühl, dass er dann das Gefühl hatte, ich bin dafür jetzt für gerade verantwortlich und jetzt muss ich ihr auch helfen, was ja auch wieder irgendwie Hufflepuff ist. Natürlich dieses sich extra in Gefahr bringen, das ist wieder sehr Gryffindor, aber ich glaube, so die Idee dahinter, ich helfe jetzt jemandem, obwohl ich den gar nicht mag, einfach weil ich das Gefühl habe, ich bin schuld daran, dass es der Person schlecht ist oder dass die Person überhaupt in dieser Situation jetzt gerade ist, das ist schon wieder sehr Hufflepuff.
Ja, das ist praktisch wieder diese Kombination aus Primary und Secondary. Die Entscheidung, warum tue ich das, weil ich jemand anderen schlecht behandelt habe und es tut mir leid, ist dann Hufflepuff. Aber das Wie, ich stürze mich mal einfach in diesen Keller und bekämpfe den Troll, ist dann schon wieder sehr Gryffindor und das ist eben dann das Warum.
Ja, okay, das ist natürlich, das klärt dann wieder die Sache, ob jetzt Ron vielleicht nur ein Gryffindor ist, weil seine ganze Familie da ist, aber er passt da halt dann irgendwie in seiner Impulsivität dann doch da sehr gut rein. Aber ja, also auf jeden Fall, ich glaube echt, der Buch-Ron hätte auch gut in Hufflepuff sein können, der Film-Ron überhaupt nicht. Also da, das sehe ich da überhaupt nicht, weil er irgendwie oft einfach nur eifersüchtig, dumm rüberkommt. Und halt oft auch irgendwie gemein in sein. Also der macht dann immer so Witze und man hat halt echt oft das Gefühl, dass die irgendwie dann doch einen Schritt zu weit gehen. Auch wenn er sich irgendwie über Hermine lustig macht, hat man ja auch irgendwie im Film immer das Gefühl, dass das irgendwie so bösartig ist, während das im Buch ja, wie gesagt, so auf Augenhöhe dann abläuft.
Ja, wobei Ron so ein Beispiel ist, wo man sich möglicherweise auch die Frage stellen kann, natürlich ist das eine Verhaltensweise, also seine ganze Familie ist in Gryffindor gewesen. Man kann sich aber auch fragen, ob dieses Gryffindor-Verhalten nicht anerzogen oder durch seine Situation bedingt ist. Wenn du eins von sieben Kindern bist, dann musst du einfach laut und direkt sein und dich selbst verkaufen können, sonst hast du keine Chance. Und da stellt sich halt die Frage, ob Ron sich tatsächlich so verhalten hätte, wenn er möglicherweise in einem anderen Umfeld aufgewachsen wäre, oder ob das jetzt einfach seinem Umfeld und seiner Lebenssituation geschuldet ist, dass das seine Verhaltensweise der Wahl ist, um seine Ziele zu erreichen.
Ja klar, das spielt natürlich immer eine Rolle. Das kannst du aber bei jedem anderen Charakter auch sagen. Auch bei Draco Malfoy. Ich glaube, wenn Draco jetzt in der Familie von Ron aufgewachsen wäre, wäre er vielleicht auch nicht in Slytherin gelandet. Also, oder bis auch andersrum. Ich glaube, das ist alles immer so ein Zusammenspiel zwischen Eigenschaften, die irgendwie auch also schon irgendwie angeboren sind. Und eben diesen anerzogenen Sachen. Das ist ja auch bei, ist ja nicht nur in Harry Potter so, das ist ja im echten Leben genauso. Du kannst dich ja Auch, ne, du hast immer schon gewisse Eigenschaften, aber wie sich die letztendlich entwickeln, das ist sehr viel eine Erziehungssache.
Ja, wobei ich glaube, dass die Erziehung einen großen Einfluss auf das Secondary hat, aber möglicherweise einen eher geringeren Einfluss auf das Primary. Also egal, wie du jemanden erziehst, das siehst du ja auch an so Figuren wie Sirius Black, der ist sicherlich nicht dazu erzogen worden, mutig für die Schwachen einzustehen. Aber das war eben ein idealistischer Charakter und deswegen verhält er sich so. Und deswegen hat die Erziehung oder das Umfeld haben vielleicht weniger Einfluss auf das Primary. Denn ob jemand sehr auf sein Bauchgefühl hat, hat vielleicht nicht unbedingt immer was mit Erziehung zu tun.
Ja, aber man muss auch sagen, dass Sirius auch so ziemlich so stark Gryffindor werden kann, wie man überhaupt Gryffindor sein kann. Also auch mit was der Film hat für dumme Aktionen, also im Guten wie im Bösen, ne? Der ist ja so unüberlegt dämlich manchmal. Ich möchte gerne Harry noch zum Zug bringen, aber ich werde natürlich vom ganzen Ministerium gesucht und alle wollen mich umbringen. Aber ich kann mich ja in einen Hund verwandeln, dann passt das schon.
Ja, auf der anderen Seite, das ist das Ministerium. Die sind so dumm. Erinnerst du dich noch, was war das denn, einen Poltergeist rote Haare gegeben haben, um dem Ministerium vorzutäuschen, dass Ron noch im Fuchsbau ist und das funktioniert hat?
Was? Das weiß ich gar nicht mehr. Aua.
Als sie am Anfang auf diese Reise gehen, Harry, Ron und
Ja.
Hermine, um die einzelnen Horcruxe zu töten, da verwandelt, ich meine, das ist ein Poltergeist, ich bin mir nicht mehr sicher, aber die Zwillinge geben dem auf jeden Fall rote Haare und erklären dem Ministerium, dass Ron nicht zur Schule gehen kann, weil er Pocken hat oder irgendwas. Und das Ministerium kommt und glaubt das. Und ab dem Punkt habe ich gedacht, okay, so dumm war das, was Sirius gemacht hat, vielleicht doch nicht, wenn das Ministerium das glaubt.
Ja, okay, aber trotzdem, ja, ich sehe den Punkt. Aber trotzdem macht Sirius auch öfter mal so Sachen, wo man sich denkt, uff,
Ja.
was wird das denn jetzt? Also, er ist schon ziemlich Gryffindor und ich bin als Hund verkleidet. Ich meine, das ist ja nicht nur das Ministerium, sondern auch so Malfoys oder so, die dann auch nicht ganz blöd sind. Und dann, nur weil er Harry halt noch zum Zug bringen will. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie um was Wichtiges geht. Nein, er will einfach seinen Neffen noch zum Zug bringen.
Das ist wichtig, Helena, du hast noch keine Ahnung von Prioritäten. Ja, ich würde sagen, abschließend kann man sagen, dass das System im Buch ziemlich eindimensional ist. Aber wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, insbesondere auch mit dieser Theorie, dass wie und warum zu unterschiedlichen Häusern packen kann, dann ist das System plötzlich gar nicht mehr so eindimensional. Und da lassen sich tatsächlich auch die meisten Leute auf die Art und Weise ziemlich gut in das System einsortieren.
Ich finde auch, das kann man irgendwie auch auf das ganze Buch Harry Potter übertragen, dass du so sagen kannst, viele Aspekte davon, vor allem an den frühen Büchern, sind irgendwie sehr eindimensional, weil es halt ein Kinderbuch ist. Aber wenn du dich mit der Materie beschäftigst und vielleicht auch ein bisschen Theorien drumherum machst oder auch mal guckst, was sich die Leute dabei ursprünglich gedacht haben, dass du dann irgendwie doch immer noch als junge, erwachsene Person oder auch später noch irgendwie das Buch feiern kannst und cool finden kannst, weil eben da noch so viele Möglichkeiten sind, damit zu arbeiten, mit dem, was dir gegeben wurde. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Hogwarts-Haus, dass du so erstmal, wenn du es zum ersten Mal liest, findest du das einfach lustig mit diesem Einteilen in vier Häuser und wo gehöre ich wo jetzt zu, was sind meine Eigenschaften. Und wenn du dann älter wirst und dich irgendwie mehr damit auseinandersetzt, kannst du halt deine eigenen Theorien dann dazu spinnen, die dann irgendwie wieder passender sind.
Ja, das gilt ja auch für viele Aspekte dieses Buches. Auch viele Charaktere, zum Beispiel jetzt Draco Malfoy, den wir häufiger angesprochen haben, sind im Buch doch sehr einseitig und werden dann durch Fantheorien und natürlich auch insbesondere Fanfiction zu dreidimensionalen, interessanten Figuren. Und die Grundzüge, die in den Büchern angelegt werden, muss man halt selbst noch so ein bisschen weiter denken.
Was ich so nett bei den Büchern finde, ist, dass die damit aber auch schon anfangen. Ich finde, die späteren Bücher, die sind auch irgendwie dreidimensionaler, die Charaktere, weil man auch das Gefühl hat, man wird jetzt mit den Charakteren erwachsen, weil das eben aus Harrys Sicht ist, der manchmal ziemlich obvious ist, also der sieht viele Dinge nicht, der Junge. Aber trotzdem ist es so, weil er älter wird, wirst du irgendwie mit ihm älter und siehst auch noch mehr Dinge um dich herum, so wie zum Beispiel Dumbledore an die ersten paar Teile immer nur dieser ja, irgendwie sehr empathische, nette alter Oppi ist, der immer die Antworten auf alles kennt. Und dann in späteren Büchern dann doch irgendwie negativer dargestellt wird und auch gezeigt wird, irgendwie, dass sich der auch oft die Kinder so ausgenutzt hat oder auch sonst oft in seinem eigenen Vorteil manipuliert hat. Ja, finde ich das irgendwie auch in den Büchern so nett, dass man so das Gefühl hat, man wird irgendwie mit den Büchern erwachsen.
Ja, und in den Filmen ist es natürlich teilweise schon schwieriger, weil du weniger Zeit hast und die Bücher teilweise nun auch sehr dick sind, dass natürlich dann das ein oder andere wegfällt. Bei Ron die Verschiebung von den einzelnen Dialogzeilen zu Hermine ist natürlich nicht im kürzeren Format des Films geschildert, aber dass bestimmte andere Aspekte unter den Tisch fallen, ist natürlich deswegen.
Im Großen und Ganzen finde ich auch, dass die Harry Potter Movie-Adaptationen eigentlich so in der fantastischen Welt eine der besten sind, die es gibt. So, also die halten sich schon ziemlich gut am Buch und haben da auch sehr viel mitgemacht. Und das auch gut umgesetzt. Aber halt Ron hat schon ziemlich gelitten in den Filmen. Also das ist sowas, was mir echt im Herzen schmerzt, weil ich den im Buch so cool fand. Ja, man kann halt nicht alles haben. Also irgendwo macht halt jeder, aber es kann halt nicht perfekt sein. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, dass sie ziemlich gut sind.
Ja, das stimmt. Okay, dann verabschieden wir uns für diese Folge und
Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht hört man sich das nächste Mal wieder.